Meine heutige Gästin und ich trafen sich immerhin digital irgendwo zwischen den Mittagsschläfchen dreier Kinder und der Betreuung der dazugehörigen Väter, hatten anfängliche Technikprobleme in unserer kostbaren kurzen Zeit und dennoch eine ganze Menge Spaß zusammen. Die Rede ist von Jen Martens. Jen ist, wie ihr Name vielleicht nicht gleich verrät, Afroamerikanerin mit entsprechenden Haaren. Und das betone ich deswegen so, weil man das ja nun mal nicht durch den Podcast hindurchhört, aber für das heutige Gespräch essentiell wichtig ist. Denn Jens Geschichte ihres selbst gegründeten Babys Omaka beginnt mit der Pflege ihrer Haare. Und wer mich ein wenig kennt, der weiß, dass ich bei weitem nicht die Locken einer afroamerikanischen Haarpracht habe, aber immerhin auch Locken, um die ich mich deutlich intensiver kümmern könnte. Und siehe da, auch für meine Art Haar sind die Produkte von Omaka etwas. Und weil wir alle etwas davon haben sollen, hat Jen am Ende der Folge sogar noch ein Goodie in Form eines Rabattcodes für euch. Also, hört euch ihre Geschichte an und löst den Code ein, wenn ihr auch von ihren Produkten profitieren möchtet. Alles natürlich auch in den Shownotes zu finden. Worüber sprechen wir also heute? Ganz viel über Haarpflege und Naturkosmetik, aber natürlich auch über Ausgrenzung, Abgrenzung, über Schönheitsideale und Selbstwert, Akzeptanz und Mobbing. Darüber, was Jen sich für ihre Söhne wünscht und was ihr in ihrem Leben widerfahren ist. Viel Spaß mit dieser Folge von The Mumpany mit Jen Martens von Omaka.
Willkommen zu The Mumpany. Die Balance zwischen Baby und Business.
Genau. Okay, Jen, ich freue mich mega, dass wir miteinander sprechen. Es ist ein herrlicher Tag draußen. Die Sonne scheint, die Kinder sind mit den Daddys oder schlafen. So soll es sein.
Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich auch.
Und wenn ich von den Kindern spreche, dann bringst du quasi zwei mit an der Zahl und ich bisher noch eins. Deine Söhne sind wie alt jetzt heutzutage?
Also der Jüngste ist fast zwei und der Ältere ist vier.
Ist vier. Genau. Mhm. Bevor wir damit einsteigen, was du überhaupt aktuell machst, hast du dir, bevor du Mutter wurdest, Gedanken gemacht, wie du das Ganze beruflich, was du beruflich machen möchtest, wie du das unter einen Hut bekommst? Hast du dir einen Plan gemacht? Bist du so ein Mensch, der sich einen Plan macht oder hast du das alles auf dich zukommen lassen?
Also wirklich so einen Plan habe ich mir nicht gemacht. Ich bin ja derzeit noch in Elternzeit und mache das alles nebenbei und habe eigentlich mir immer zu viel auf den Teller geladen. Das ist irgendwie nicht in meinem Naturell. Und habe immer gedacht, es wird schon hinhauen. Und richtig alles ausgeplant, das habe ich nie. Und dafür bin ich eigentlich auch gar nicht der Typ, was aber im Nachhinein besser gewesen wäre. Ja. Weil man viele Probleme wahrscheinlich hätte früher auffangen können oder viele Schwierigkeiten, Hürden. Aber nein, ich habe einfach nur von hier bis zur Tür gedacht. Und wenn das geklappt hat, dann habe ich bis zur nächsten Tür gedacht.
Ja. Und ja. Also würdest du sagen, dass es Dinge gibt, die du vielleicht hättest mehr durchdenken können? Oder,
Ja, also gerade auch, ich habe gegründet, nachdem ich meinen ersten Sohn bekommen habe, habe ich richtig Gas gegeben und dann wurde ich nochmal schwanger und in der Zeit ging das alles richtig los. Und in dieser Zeit, ich meine, du kennst das ja selber, wenn man schwanger ist, dann ist man manchmal nicht ganz zurechnungsfähig. Alles ist ein bisschen schwerer, man riecht anders und in der Zeit musste ich Produktproben abnehmen und riechen und ich konnte alles gar nicht richtig gut riechen, also es war ein bisschen schwierig und solche Sachen hätte ich auch vorher planen können und das wäre dann leichter gewesen.
Verstehe. Okay, sind wir schon fast mitten in der Produktentwicklung. Nochmal einen Schritt zuvor. In welcher beruflichen Situation bist du das erste Mal schwanger geworden?
Da war ich fest angestellt in der Hotelbranche bei einer spanischen Firma und bin dann quasi schwanger geworden, genau.
Also eigentlich eine völlig andere Branche, ein völlig anderes Feld als das, was du dir jetzt sozusagen angeeignet hast. Aber das Feld, was du dir jetzt angeeignet hast, das begleitet dich ja wahrscheinlich schon ein bisschen länger, auch länger als die erste Schwangerschaft, sondern eigentlich wahrscheinlich dein Leben lang.
Richtig, genau.
Wie kam es dazu? Was waren so die ersten Schritte, die dich da überhaupt in diese Kosmetik-Idee haben bringen lassen? Oder welche Probleme hast du gesehen? Welchen Need?
Also, ich selber habe ja Afrohaare und hatte schon immer das Problem, dass ich keine Produkte gefunden habe, die für meine Haare konzipiert wurden. Ich musste immer auf Ausweichprodukte zurückgreifen. Das war immer schwierig, weil ich da immer mehr tun musste, weil die Produkte halt nicht das erfüllt haben, was ich mir erhofft hatte.
Ja.
Und das heißt, ich musste dann DIYs noch extra hinzufügen, Öle etc. Und das war durchweg immer anstrengend. Zum Teil musste ich aber auch Produkte aus dem Ausland bestellen, was dann auch immer mit sehr viel Kosten verbunden war. Weil es war halt immer ein Versuch. Klappt das mit den Produkten, klappt das nicht? Und ich habe mich schon immer mit meinen Haaren auseinandergesetzt, weil ich auch schon als Kind Schwierigkeiten hatte, Produkte zu finden. Meine Mutter hatte keine Produkte und ich wurde in der Schule gehänselt aufgrund meiner Haarstruktur. Das hat mich schon immer begleitet. Am Ende hat meine Mutter dann die Haare abgeschnitten, weil sie gesagt hat, sie weiß nicht mehr damit umzugehen. Und als ich 18 wurde, habe ich halt dann auch die Haare geglättet und dann irgendwann, ich springe jetzt ein bisschen hin und her, ich hoffe, du kannst mir noch folgen, irgendwann hatte ich dann Verbrennung. Und da war halt auch der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, so kann es nicht weitergehen.
Verbrennung von dem Haare glätten?
Von den Haare glätten, von den chemischen Haare glätten, Ich hatte arge Verbrennung und es ging halt gar nicht mehr. Ich konnte das Mittel nicht mehr auf den Haaren halten und es war halt einfach nur eine Tortur. Und da fing halt der Moment an, dass ich gesagt habe, ich muss halt irgendwie meine natürlichen Haare tragen, das heißt meine richtigen Afro-Krause, Afro-Locken, und muss halt jetzt endlich lernen, damit umzugehen. Und dann kam halt der Punkt, dass ich immer auf Ausweichprodukte zurückgreifen muss. Und das war halt auch der Anstoß, meinen Blog zu gründen, zu kreieren, Frulicious, um halt meine Reise, meine Natural Hair Journey zu dokumentieren, weil ich gedacht habe, es wird auch ganz viele anderen Menschen ähnlich gehen. Und dann kam der Gedanke, wie wäre es denn, wenn du deine eigenen Produkte hättest? Und das war 2013. Und 2015 hat sich das so ein bisschen mehr manifestiert und da bin ich halt richtig in die Recherche gegangen und habe aber keinen Ansatz gefunden. Es ist super schwierig, in Deutschland Produkte auf den Markt zu bringen, wenn du gar nicht weißt, wie es geht.
Ja, das glaube ich. Aber bevor du da schon so weit vorspulst, kannst du mir ein bisschen erklären, was sozusagen die Herausforderungen für deine Haare sind? Sind die besonders trocken oder ist es... Was brauchen deine Haare, was die herkömmlichen Shampoos auf dem Markt nicht erfüllt haben?
Also meine Haare sind grundsätzlich trocken. Dadurch, dass ich halt krauses Haar habe, ist es so, dass die Teilproduktion, also dieses Haarfett, was Haare produzieren, nicht durch die Krause, durch dieses Gekringelte bis zum Ende durchkommen kann. Und deswegen sind die Spitzen immer trocken.
Ja.
Wenn du glattes Haar hast, dann ist es einfacher, weil der Sebum einfach einmal durchweg durch die Haare gleiten kann und deswegen hast du nicht ganz so trockene Spitzel in der Haare.
Okay.
Das ist das eine.
Auch in deiner Umgebung gab es niemanden, der da aufgrund seiner eigenen Lebenserfahrung, sage ich mal, helfen konnte? Oder vielleicht auch Friseure, die sich darauf spezialisiert haben? Irgendwas?
Ja, natürlich gibt es Friseure, die sich darauf spezialisiert haben. Aber wir müssen ja jeden Tag unsere Haare mit Feuchtigkeit versorgen. Und du willst ja nicht jeden Tag zum Friseur gehen und sagen, hast du da, kannst du mir irgendwas anmischen oder etc. Also für mich war es wichtig, selber zu lernen, was brauchen meine Haare. Und auch meine Haare kennenzulernen, war halt auch so eine Identitätssache. Weißt du, ich meine, stell dir vor, du hast jahrelang bist du mit geglätteten Haaren rumgelaufen und wusstest überhaupt nicht, wie siehst du überhaupt aus mit deinen natürlichen Haaren, wer bist du? Und das war halt eine komplette Reise, nicht nur, wie pflege ich meine Haare, so eine oberflächliche Reise, sondern wirklich eine tiefergehende Reise, was für mich eine interessante Geschichte auch ist.
Das glaube ich, das klingt auch nicht nur nach einer rationalen Geschichte, sondern auch einer unfassbar emotionalen Geschichte. Auch wenn du sagst, vor allem, dass du in der Schule gehänselt wurdest und solche Sachen da ja auch eine große emotionale Rolle spielen.
Ja, genau.
Ja. Ich habe auch Locken. Ganz andere Art und Weise. Aber ich kenne das Problem oder das Gefühl von, ach, irgendwie, sie können, also es gibt so Tage, da denkt man, ja, ist okay. Und dann gibt es so Tage, wo man denkt, nee. Und die sind natürlich auch immer ein bisschen trockener als die Haare von Frauen mit ganz glatten Haaren, die immer so schön glänzen. Und man denkt immer, man will immer das andere haben. Mhm. Es hat bei mir dazu geführt, dass ich mich auch viel ausprobiert habe. Aber ich habe eben ein Shampoo gefunden und bei dem bin ich dann einfach bis heute geblieben. Du hast das nicht gemacht und du hast sozusagen diese ganzen Wissensstand dahinter erstmal selber erkunden müssen. Wie bist du da vorgegangen? Hast du dich einfach quergelesen, durchs Internet gewühlt?
Ja, also nachdem ich ja auch festgestellt habe, dass ich meine Haare nicht mehr glätten möchte, habe ich ja angefangen, mich grundsätzlich mit dem Thema Afrohaare locken auseinanderzusetzen und habe dann in dem Zuge auch meinen Blog Delicious gegründet.
Ja.
Und habe gemerkt, dass es im Ausland, also gerade in Amerika, London und Frankreich, so eine Natural Hair Movement, dass es da richtig abging und dass es da ein Trend war, die natürlichen Haare zu tragen. Und da habe ich mich quergelesen. Ich habe alles aufgesaugt, was es dazu gab. Ich habe YouTube-Videos angeguckt, Tutorials, ich habe selber ausprobiert. Bis zu dem Punkt, wo ich dann angefangen habe, meine eigenen Produkte zu mischen und im Familien- und Freundeskreis zu verteilen. Und
Du hast dann einen eigenen Testpool sozusagen gefunden.
Da war es aber noch nicht mit dem Augenmerk wirklich was zu gründen selber, sondern einfach nur, hey, du hast auch trockene Haare, du hast Probleme. Ich hatte was für mich gemacht, vielleicht hast du Lust, das auch auszuprobieren.
Ah ja.
Und so war das.
Und wie mischt man? Also hat man wirklich, hast du einen kleinen Behälter und nimmst die einzelnen Zutaten und fängst an zu mischen?
Ja, wie wörtlichen früher Sinn? In der Schule, im Chemieunterricht. Du hast halt deine Waage, du hast dein Thermometer und dein Ofen und mit Wasser erhitzen und dann die Produkte darin schmelzen und dann anmischen und alles steril, also wirklich wie früher im Chemieunterricht.
Ja. Und dann, jetzt geht der Trend ja sowieso so ein bisschen zur Naturheilkunde und zu solchen Dingen.
Ja.
Gab es nicht vielleicht, ich weiß nicht, Familie in Ghana, die noch so alte Rezepturen hatte oder so, irgendwie sowas. Man hat doch manchmal so eine Großtante oder eine Uroma oder so, die noch so Hausmittelchen hat oder sowas.
Mhm. Ja, das stimmt, das stimmt. Und das Interessante, Nora, ist, dass als ich die ganze Zeit gemischt habe, ist mir dieser Hint, den du jetzt gerade ansprichst, gar nicht bewusst geworden. Aber ich habe 5 Jahre in Ghana gelebt und auch bei meiner Oma gelebt. Und sie hat mir mit mir damals, wir sind durch die Wälder gestrichen, wie sagt man?
Gestriffen?
Ich weiß nicht. Also wir sind durch die Wälder gegangen und sie hat mir dann alles erklärt. Zum Beispiel, wenn du Lust hast auf Kaugummi und du hast kein Kaugummi zur Hand, dann kannst du darauf kauen. Oder wenn du Zucker brauchst, dann brichst du hier was ab und dann nimmst du aus dem Saft, dann hast du Zucker oder und so weiter und so fort.
Großartig.
Und das war für mich die Quelle überhaupt. Und das ist mir aber auch erst später bewusst geworden, als ich mich hingesetzt habe und mich gefragt habe, Jahre später, warum ist dieser Wunsch drin, was Eigenes zu haben? Und ja, mit meiner Oma, sie hat mir so viel beigebracht. Also wie man, wie man Öle trennt und wie man Öl quasi auch herstellen kann selber.
Ja.
Und womit du Cherbutter, was du daraus alles machen kannst. Und das war schon sehr, sehr inspirierend, aber auch sehr, sehr versteckt und erst nach einer Zeit wieder hochgekommen. Deswegen sagte ich ja, diese Geschichte mit Afrohaare, die eigenen Haare tragen, ist wirklich eine Reise in meine Identität gewesen.
Ja.
Und mega, mega interessant auch für mich. Und so habe ich dann angemischt und verteilt und auf das Feedback dann einfach gewartet. Und irgendwann sagte mir meine Freundin, sag mal, hast du das noch, was du mir damals vor Jahren gemischt hast? Da habe ich gesagt, ja, die Rezeptur habe ich noch. Und sagt so, du, das hat mir damals so geholfen. Ich habe inzwischen so viel ausprobiert. Und das war nachher der Anstoß, dass ich gesagt habe, vielleicht sollte ich das wirklich noch beantworten.
Wahnsinn. Und dein Blog, den du sozusagen mehr oder weniger parallel auch dazu gegründet hast, der ja mittlerweile richtig groß geworden ist, der musste doch auch wahnsinnig viel Selbstbewusstsein gegeben haben, oder? Also auf dem Wege zu deinen natürlichen Haaren zu finden und auch zu sagen, ich stehe dazu, ich trage die so, wie ich möchte. Weil wenn man so viel Resonanz bekommt, das macht doch was mit einem. Oder ist die Verletzung aus der Kindheit so groß, dass man das nur schwer akzeptieren kann?
Also klar, der Blog hat schon was in mir auch bewirkt und auch in der Hinsicht, dass das es war so eine Art Inspirationsquelle, die ich auch kreiert habe für andere Menschen. Und für mich war das schön zu sehen, dass es ganz viele Menschen da draußen gibt, die ihre eigenen Haare tragen und auch damit umgehen können und auch stolz sind. Weil, wenn wir ganz ehrlich sind, das europäische Schönheitsideal hier in Deutschland ist halt nicht unbedingt Afrohaare, sondern glatte Haare und vielleicht sogar blond. Und das war früher für mich dann so, dass ich mich selber nicht wirklich akzeptiert habe und auch nicht schön fand. Und mit dem Blog habe ich wirklich gelernt, mich mehr zu akzeptieren. Aber trotzdem war es so, dass dieses der Natural Hair Movement war im Ausland und nicht in Deutschland. Weißt du, was ich meine?
Ja, verstehe.
Insofern war das immer noch so ein bisschen schwierig. Und als ich dann anfing, meine Haare zu tragen, habe ich auch viel zu hören bekommen. Naja, hast du deine Haare heute nicht gestylt oder wie siehst du denn aus? Die sehen ja total verfilzt aus oder etc. Also es war für die Menschen in meiner Umgebung ungewohnt, mich natural zu sehen.
Als du dann so angefangen hast, dir deine eigenen Produkte zu mischen und auch festgestellt hast, sowohl in deinem Freundes- und Bekanntenkreis als auch an dir selbst wahrscheinlich, ah ja, das und das und das funktioniert besser, ist dann schon so in dir der Wunsch erweckt worden, ah, könnte man auch was Größeres draus machen, was vielleicht über den Freundeskreis und Bekannten- und Familienkreis hinausgeht? Oder wann kam dann dieser Turning Point, dass du gesagt hast, ah, das muss ich veröffentlichen?
Das kam 2015, also 2013 den Blog gegründet, innerhalb der Zeit immer wieder gemischt und verteilt. Und 2015 kam das erste Mal der Gedanke, dass ich gedacht habe, Mensch, das könntest du ja auch herstellen. Dann ging ich los und habe recherchiert und bin aber nicht weitergekommen. Ich habe so viele Informationen gehabt und konnte dieses Puzzle nicht zusammenfügen und wusste nicht, wo kann ich anfangen. Und der Wunsch, also ich hatte dann zwischenzeitlich auch ehrlich gesagt aufgegeben, weil ich da nicht weiterkam. Und nach der ersten Schwangerschaft 2016, als mein Sohn geboren wurde, und ich davor stand und gedacht habe, okay, was mache ich jetzt mit seinen Haaren? Weil ich auch nicht herkömmliche Produktmittel in seine Haare tun wollte.
Ja, verstehe.
Die ich selber noch nicht mal benutzen würde. Und deswegen habe ich gesagt, so jetzt musst du dich wirklich auf deinen Hosenboden setzen und sage, ich weiß nicht, ob ich bin mit den geflügelten Wörtern nicht ganz so gut. Ich schmeiß die mal um mich, aber irgendwie korrigiere mich, wenn ich irgendwas Falsches sage. Auf jeden Fall habe ich dann mich zusammengerissen und habe gedacht, jetzt musst du irgendwie was machen. Und habe wirklich diese ganzen Puzzle zusammengefügt und kam dann an einer Stelle nicht weiter und habe dann angefangen, Hersteller einfach abzutelefonieren und habe gesagt, habt ihr Lust, mit mir zusammenzuarbeiten? Und wir wurden so auf die Tür vor die Nase zugemacht, weil jeder gesagt hat, Afrohaare oder auch lockige Haare, nee, du schmeißt dein Geld raus, Mädel. Das bringt
unvorstellbar.
Nicht. Das wird dir keiner, das wird dir keiner abkaufen. Vergiss es. Und du musst dir vorstellen, 2015 angefangen, dann aufgegeben, 2016 richtig recherchiert und erst 2018 habe ich jemanden gefunden, der gesagt hat, okay, ich probiere es mit dir.
Krass. Jetzt hast du gerade schon angesprochen, es geht gar nicht nur um Afrohaare, es geht auch um lockiges Haar.
Ja, genau, weil mein Sohn, also ich bin mit einem, der Vater meines Sohnes ist deutsch.
Ja.
Und mein Sohn hat halt die deutsche Wurzel und auch die afrikanischen, also meine in sich. Und deswegen war es für mich wichtig, Produkte zu kreieren, die sowohl für sein Haar genutzt werden können, für meine Haare, aber auch für Freunde, die lockige Haare haben, die auch ihre Bedürfnisse haben. Und das war halt so ein bisschen der Spagat, die Schwierigkeit, die ich mir selber auferlegt habe, da ein Produkt zu kreieren, was halt die Bedürfnisse der lockigen und Afrohaarmenschen erfüllt.
Heißt das, dass du ein Produkt gefunden hast oder entwickelt hast, was dann für beide gilt? Oder sind das tatsächlich zwei verschiedene Produkte und du würdest dem einen das und dem anderen das empfehlen?
Nee. Ich habe tatsächlich es geschafft, ein Produkt zu kreieren oder eine Produktlinie zu kreieren, die sowohl du mit deinen lockigen Haaren nutzen kannst, ich und auch mein Sohn. Und es ist aber dennoch so, wenn ich jetzt mit meinen extrem krausen Haaren sage, oh, ich habe jetzt mal ein paar Tage oder ein paar Wochen nichts mit meinen Haaren gemacht, keine Haarkur, ich habe super trockene Haare, dass ich dann, wenn ich meine eigenen Produkte nutze, dass ich sagen kann, ich packe da vielleicht noch ein Hauch Arganöl rein und habe dann nochmal eine intensivere Pflege. Aber auch das kriegst du bei mir. Also du kannst mit meiner Produktlinie quasi deine Haare pflegen, seine und auch meine.
Okay. Und du hast dann also diesen Hersteller gefunden, dem das vorgeschlagen und da war der Erste nach Jahren, der gesagt hat, ja, wir gehen das an. Und dann bist du mit deinen Rezepturen und deinen bisherigen Erkenntnissen zu ihm gefahren? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Wie beginnt man sowas?
Genau. Ich habe dann angefangen, ich habe ja in der Zeit trotzdem Rezepturen kreiert und ausprobiert und verteilt und hatte dann schon so eine Richtung, was geht und was nicht geht.
Ja.
Und damit bin ich dann zu ihm hin und dann haben wir gesagt, okay, pass auf, das und das würde ich gerne machen, was meinst du? Und das hat auch trotzdem gedauert, bis wir dann gesagt haben, auch bis er gesagt hat, gut, das kann ich mit meinen Maschinen herstellen, das nicht. Und dann mussten wir halt wieder aussortieren. Und dann ist es auch so, in der Großproduktion funktioniert einiges dann doch anders als in meiner kleinen Küche.
Ja.
Und da musste man hier Abstriche machen und da Abstriche. Aber am Ende des Tages ist es dann so geworden, dass wir meine Rezeptur hier und da so ein bisschen angepasst haben und dass wir dann Muster kreiert haben. Das war dann 2019, dass ich dann das erste Muster in den Händen hatte.
Wow, das war ein Gefühl.
Und ja, total. Also, ja genau, dass ich dann gedacht habe, gut. Und dann hat es trotzdem noch ein Jahr gedauert, bis wir dann richtig gesagt haben, so, das ist es. Ende 2019 habe ich gesagt, das ist es. Und lass uns dann loslegen. Hier ist der Auftrag.
Das heißt, Muster in die Hand gedrückt bekommen, dann wieder im Freundes- und Bekanntenkreis testen.
Richtig, ja.
Und auch an dir selbst und an möglicherweise
natürlich
auch an deinen Kindern. Waren deine Söhne, warte mal, wo sind wir jetzt? Wir sind noch, ein Kind hattest du auf jeden Fall schon, das andere war noch.
Genau, das war noch im Bauch.
Im Bauch.
Das war im Bauch. Und das
warst
war
du
ja
ganze
auch
Zeit
das Schwierige.
Warst du die ganze Zeit in der Elternzeit derweil?
Ja, also genau. Genau, ich war.
Und dann war der Erste sozusagen immer mit dabei.
Ja.
Und hat alles miterlebt quasi.
Ja, der hat die ganzen Höhen und Tiefen miterlebt, aber war auch total mein Motivationskanal, ehrlich gesagt.
Ja,
ich erinnere mich noch an einen Moment, wo ich wirklich aufgeben wollte. Die Momente gab es so häufig.
Ja.
Also ich wirklich davor stand und gesagt habe, wir kriegen das nie hin. Und dann habe ich ihn beobachtet und das hört sich so, so ein bisschen naiv an. Aber ich habe ihn dann beobachtet, wie er gelernt hat zu laufen, wie er immer wieder hingefallen ist und aufgestanden ist.
Ja.
Das Einfachste überhaupt, ne?
Ja.
Hinfallen, aufstehen. In der Theorie das Einfachste, aber in der Praxis so schwer zu leben teilweise. Und da habe ich gedacht, wenn er das kann und irgendwann laufen lernen kann, dann kann ich das auch. Ich muss nur ein bisschen durchhalten. Und er war total mein Motivationsgeber, also mein älterer Sohn. Und während der Schwangerschaft diese Musterphase zu haben, war auch sehr schwierig, weil ich zum Teil nicht richtig riechen konnte und hormongesteuert war dann und dann Bluthochdruck hatte und versuchen musste, mich nervlich einfach irgendwie runterzufahren und einfach nur guter Dinge zu sein und es in Kauf zu nehmen, dass es halt alles dauert.
Ja. Da sagst du was. Und da haben wir ja vorhin auch schon in unserem Vorgespräch drüber gesprochen. Mhm. Manchmal weiß man ja dann im Nachhinein, dass es okay ist, dass es lange gedauert hat oder länger oder anders oder es Umwege gab, weil man es versteht. Wenn man drin steckt, ist es ein bisschen was anderes und man ist ungeduldig. Mhm. Wie warst du kindertechnisch organisiert? Also eins noch im Bauch, okay, das ist immer dabei, das hat keine Wahl. Das andere tatsächlich auch immer auf dem Arm oder im Buggy oder wie auch immer auch dabei? Oder hattest du irgendwelche Art von Hilfe? Also den Vater, eigene Familie, Kindermädchen, Kita und so weiter und so fort.
Also mein Großer war damals, nicht lügen, in der Kita. Also wir hatten gerade die Eingewöhnung. Genau, er ist mit rein in die Kita gekommen und mein Kleinster war noch im Bauch und als es dann losging und ich, das war 2019, er wurde 2019 geboren, war das noch so, dass ich, also ich hatte ja auch den Verdacht auf Help-Syndrom, das heißt, sie haben mich dann gezwungen, ich hatte dann Berufsverbot und alles, es war alles ein bisschen schwieriger. Und musste mich runterfahren, deswegen hat das auch so lange gedauert und konnte wirklich nichts machen. Und habe dann alles runtergefahren. In dem Zeitpunkt, wo ich dann Berufsverbot hatte, habe ich meinen Hersteller angerufen und habe gesagt, ich kann nicht mehr. Das ist nervig, alles für mich zu aufreiben. Ich muss eine Pause machen. Dann haben wir tatsächlich alles auf Akta gelegt und haben dann monatelang pausiert. Und als dann mein Sohn geboren wurde, kurz vorher, habe ich dann gesagt, okay, lass uns das nochmal angehen. Und ich bin ja zu weit. Und dann habe ich noch kurz, kurz vorm Kaiserschnitt, ich hatte im Kaiserschnitt noch eine Mail geschrieben, wo mein Freund gesagt hat, du bist nicht mehr ganz dicht. Dann habe ich gesagt, du, wenn alle Stricke reißen und ich bin nicht mehr da, möchte ich, dass du das zu Ende bringst. Ja, also ich hatte keine Hilfe, ich habe das alles alleine gemacht und habe halt noch Rechnungen beglichen und alles Mögliche, weil ich weiß es halt nicht, wie es ausgeht. Ne?
Ja.
Und als dann mein Sohn geboren wurde, habe ich mir schon die Zeit genommen, weil ich dachte, es war halt auch schwierig. Ich hatte so eine leichte Schwangerschaftsdepression, würde ich jetzt im Nachhinein sagen, und war halt alles nicht so einfach. Und als es mir dann besser ging, habe ich dann die Arbeit wieder aufgenommen und habe dann mich um die Webseite gekümmert. Und dann musste ja die Etiketten mussten gemacht werden. Die Texte für die Webseite mussten geschrieben werden und alles Mögliche. Und ja, das war nicht einfach. Eben.
Man denkt dann so im ersten Moment, okay, das Key-Produkt hast du, die größte Arbeit hast du erledigt, aber das ist ja nur der Anfang. Was da noch für einen Rattenschwanz hintersteckt, ist ja unglaublich. Gab es zu dem Zeitpunkt schon den Namen Omaka oder war der noch in der Entwicklung?
Ja, das war ja auch nochmal eine Sache. Eigentlich wollte ich Omaka unter Felicious laufen lassen.
Ja.
Dafür hatte ich mir ja die Community aufgebaut und all die Arbeit reingesteckt. Und habe dann eine Testphase gefahren mit nicht mehr Freunden, sondern mit Menschen, die ich im Internet gefunden habe und einfach willkürlich angeschrieben habe, hey, du hast lockiges Haar, ich habe da was Tolles entwickelt, hast du nicht Lust, mal zu testen und du brauchst auch nicht zu posten, sondern es ist wirklich nur unter uns und gib mir doch mal dein Feedback. Und das habe ich alles unter Felicious laufen lassen und die erste Ansprache war, ja, aber ich habe doch kein lockiges Haar und so weiter und so fort. Da habe ich gemerkt, dass ich Menschen mit Locken eventuell nicht anspreche, wenn ich bei dem Namen Felicious bleibe.
Wegen der Assoziation zu Afro-Licious?
Genau.
Okay.
Afro-Licious, genau.
Ja.
Und dann musste kurzfristig ein neuer Name her.
Ja.
Und dann unter Druck wollte ich aber einen Namen haben, der für mich eine Bedeutung hat. Und das ist für mich ein Neuanfang. Alles, was ich mache, ist ein Neuanfang. Neuanfang auf Deutsch klingt zwar okay, aber noch nicht damit, womit ich mich identifiziere.
Ja, verstehe ich.
Und deswegen habe ich dann geguckt und recherchiert und dann bin ich auf Omaka gekommen. Und Omaka kommt aus dem Hawaiianischen und bedeutet Neuanfang. Und auf Nigerianischen, in einer Sprache, die nennt sich Hausa, heißt sie, ich hoffe, die heißt Hausa, sonst musst du das rausnehmen. Also aus dem Nigerianischen, da bedeutet der Name Schönheit.
Ja.
Und in einer anderen Sprache bedeutet das sogar noch Schaum. Und das war für mich das war für mich dann rund, weißt du, ein Zeichen.
Ja, total.
Und weil ich nicht das Geld für eine Wortbildmarke hatte, nicht das Budget, habe ich einfach einen Strich oben drüber gemacht.
Ah ja, okay, ich dachte nämlich, das gehört zur Sprache. Aber total schön, das ist ja total, also runder geht nicht, kann man sich doch gar nicht anders ausdenken.
Ja, das. Und so habe ich dann Omaka gegründet und alles dann wieder umkonzipiert auf Omaka, das Konzept nochmal umgeschrieben und ja, also mit dem Produkt alleine war es tatsächlich nicht, sondern das Ganze dahinter. Damit habe ich aber auch nicht gerechnet, um ehrlich zu sein.
Ja. Manchmal ist es ganz gut, wenn man es nicht vorher weiß.
Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch.
Wie würdest du den Status quo beschreiben? Also das Ganze, wir waren jetzt zuletzt sozusagen 2019, da habt ihr dann, bist du rausgegangen, gelauncht, das ganze Produkt auf den Markt gebracht, in Anführungsstrichen, weil ihr vertreibt bis heute über euren Online- oder über deinen Online-Shop.
Ja, also 2019 hatte ich noch nicht das Produkt auf den Markt gebracht, sondern da war ich tatsächlich, das ganze Jahr war ich mich damit beschäftigt, die Seite zu bauen, die Etiketten zu machen, weitere Produkte zu konzipieren, Mutter zu sein und einen Plan zu haben. Das erste Mal rausgekommen bin ich mit dem Produkt 2020, letztes Jahr im März, eine Woche vorm Lockdown.
Ja. Hat der Lockdown irgendwelche Auswirkungen auf alles Anschließende gehabt oder konntest du dich rauswuseln?
Ja, also es war schon hart, aber für alle war es hart. Du musst dir vorstellen, du bist total aufgeregt, denkst so, okay, 1. März, da stelle ich die Seite online und Ja, habe ich gemacht und dann Lockdown und wusste es auch nicht, okay, wie geht es jetzt weiter? Ja. Also Versanddienstleister, alles stand still und die Produkte brauchten länger, die Bestellungen, bis die zum Kunden gekommen sind. Keiner wusste, wie das überhaupt weitergeht. Also es war, und die Menschen waren auch mit anderen Sachen beschäftigt, ja, als meine Produkte abzukaufen. Das war schon schwierig. Mhm. Also es war schon hart, weil das ein kleiner Dämpfer war, den ich dann von Anfang an bekommen habe. Und dann musste ich halt gucken, okay, wie bekomme ich das jetzt hin, die Aufmerksamkeit auf mich zu lenken? Und das ging halt nur mit ganz viel Social Media Content. Ich habe ganz viel Content kreiert, um halt die Menschen zu zeigen, wie sie ihre Haare zu Hause pflegen können, ohne Friseurhilfe. Mhm. Weißt du, was ich meine? Und das, ja, war halt so der Schlüssel, dass ich gesagt habe, mit meinen Produkten, wenn du das brauchst, dann kannst du noch das machen. Also ich habe ja auch Produkte kreiert, die mehr können. Also meine Produkte sind vielseitig und multitalentiert. Du kannst dich damit duschen oder die Haare damit waschen. Du kannst den Conditioner als Haarkur benutzen oder, also Leave-In oder Leave-Out. Ja. Je nachdem, was du möchtest, Rinse-Out.
Und diese ganzen, die ganze Content-Produktion hast du dann zu Hause in deinen eigenen vier Wänden alleine gemacht oder wie bist du da vorgegangen?
Ich hatte zwischenzeitlich das versucht auszulagern, aber es ist dann für jemanden extern schwierig, sich in die ganze Thematik einzuarbeiten, gerade wenn derjenige auch mit anderen Sachen beschäftigt ist, ja, Afrohaare, Locken, diesen Spagat immer wieder zusammenzubringen. Und irgendwann hatte ich es aufgegeben, weil ich niemanden gefunden habe, der das wirklich so gemacht hat, dass ich da nicht selber am Ende noch stundenlang daran rumgefeilt habe an den Texten. Deswegen habe ich das dann selbst gemacht am Ende des Tages. Ich habe dann alle Texte selber geschrieben, die Blogtexte, und selber auf Instagram Content kreiert und habe dann ganz, ganz viel Hilfe, aber auch trotzdem gefunden von Menschen online, die gesagt haben, das ist ja cool, was du machst. Wir haben hier eine Plattform kreiert, und wir teilen das und vielleicht erreichen wir auch so Menschen, die deine Hilfe in Anspruch nehmen können. Und das war total großartig. Also ich habe mit ganz vielen starken Frauen, die hinter mir standen, es geschafft, eine Community aufzubauen und um so mehr sichtbar zu werden.
Ja, mega gut, weil ich habe auch gesehen, dass ihr wirklich richtig viel Mehrwert auch auf der Seite leistet. Also über den Blog und so weiter. Es ist wirklich eine spannende Reise, die ich ja auch zum Teil kenne, aber ich habe mich halt nicht reingefuchst. Ich habe mich zufrieden gegeben mit dem Shampoo, was ich da irgendwie gefunden habe und was irgendwas verspricht. Anstatt mal zu sagen, hey, mal ein bisschen hinterfragen, was sind da überhaupt so drin? Also bei mir kommen diese ganzen Fragen ehrlich gesagt jetzt erst so auf, wo man auch vielleicht ein eigenes Kind hat und sich überlegt, was gibt man da auf seinen Körper, in seinen Körper und so weiter. Also das sind alles so Themen, die mich jetzt gerade besonders erreichen. Von daher super spannend, dass du diese Reise schon so lange verfolgst und aber auch deswegen ja auch so wirklich so tiefgründig, also so
nachhaltig.
Und deswegen auch so fundiert einfach. Ne?
Also fundiert, das ist das.
Ja, das ist halt authentisch, wenn du das machst und wenn das von dir kommt, aus deinen eigenen Bedürfnissen heraus, als wenn sich da irgendjemand mit einem großen Namen gedacht hat, ach, das ist mal ein Markt, den gibt es noch nicht, den gehen wir jetzt auch nochmal an. Von daher.
Ja, also es ist aber auch so, im Zuge des Lockdowns haben sich auch immer mehr Menschen damit beschäftigt, was tue ich mir an oder was kaufe ich eigentlich? Und was horte ich? Was, weißt du? Und da war das auch so, dass dadurch auch viele Menschen auf mich aufmerksam geworden sind, weil ich wirklich das Ganze von vorne bis hinten so konzipiert habe, dass ich dahinter stehe. Also meine Etiketten sind aus Graspapier zum Beispiel. Das war mir wichtig. Die Tinte auf den Etiketten, was gedruckt wurde, kann man zum Beispiel trinken, weil ich hier kleine Kinder umherlaufen habe, die alles im Mund nehmen. Und ich wollte sicher gehen, wenn sie mal auf meinem Etikett rumkauen, dass das okay ist. Weißt du? Dass ich da nicht gleich denke, Hilfe. Also sowas war mir wichtig. Die Klebe, die ich habe, dass die, wenn ich hier Etiketten kleben muss und meine Kinder sind um mich herum, dass die nicht irgendwie high werden oder so, sondern dass das alles vegan und auch wasserbasiert ist. Also solche Sachen habe ich schon bedacht oder auch die Kartons, die ich benutze, dass ich nachhaltig bin. Ich arbeite da mit einem kleinen Schulladen zusammen und die spendieren mir ihre Schuhkartons.
Ah, und dann wiederverwendest du die quasi.
Richtig, und dann ist das so eine Art Recycle. Okay. Und das waren so Sachen, die mir wichtig waren. Deswegen hat das alles so ein bisschen länger gedauert.
Natürlich.
Mir war es auch wichtig, dass die Produkte handgemacht sind und in liebevoller Arbeit wirklich. Ich verpacke jedes einzelne Produkt hier und mache da beim festen Shampoo noch mal ein Schleifchen drumherum. Und die Menschen, die das bekommen, das Feedback ist schön, weil die sagen, ach Mensch, ich habe das Gefühl, ich bekomme ein Paket von einer Freundin. Ja. Das ist für mich das größte Kompliment. Und im Zuge des Lockdowns haben die Menschen auch sowas sehr zu schätzen gewusst.
Ja.
Und das war halt auch mein Glück.
Ja. Jetzt muss ich natürlich die Frage stellen, es klingt alles total liebevoll und nachhaltig und durchdacht und mit sehr hohen Ansprüchen. Ist das Ganze A, noch bezahlbar und B, wirft es auch für dich genug ab?
Bezahlbar für den Endkonsumenten oder was meinst du denn?
Ja.
Ja, das ist es. Für mich war es wichtig, dass das bezahlbar ist und ich habe das so gemacht, dass man sich das auf jeden Fall leisten kann, auch wenn man jetzt in Kurzarbeit ist. Das war mir schon wichtig. Der Hersteller sagte zu mir, du verkaufst dich unter Preis und du hast ja ein Produkt hergestellt, das auf Luxus, also im Luxussegment, du es ansiedeln könntest. Aber das ist nicht das, was ich wollte, weißt du, sondern ich wollte selber es mir auch leisten können und das war mir wichtig. Und ich denke schon, dass man sich das leisten kann. Und für mich ist es schwierig. Ich muss immer ein bisschen mehr tun, weil es wirft im Moment, ich stehe auch am Anfang. Ich meine, mit dem kann ich mich vergleichen. Es könnte immer mehr sein.
Ja,
ich meine, ne? Aber es ist so, dass ich dahinter stehe, Nora. Das war mir halt wichtig, weißt du? Also ich möchte natürlich am Ende des Tages auch Geld verdienen, aber ich habe halt gemerkt, ich finde es schön, dass ich ein Produkt kreiert habe, womit die Menschen zufrieden sind. Und das Feedback, das stellt mich total zufrieden und das ist ausreichend. Und das ist für mich das schönste Kompliment.
Ja,
es bringt mir nichts, wenn ich ein Produkt habe, was ich für mich im Luxussegment ansiedle, nur um halt Geld zu scheffeln, ohne dieses Zufriedenheitsgefühl dahinter zu haben, dass ich dahinter stehe. Weißt du, was ich meine?
Verstehe ich total. Bist du immer noch eine One-Woman-Show oder hast du mittlerweile Hilfe?
Ich habe vor kurzem festgestellt, dass ich alles nicht mehr alleine bewuppen kann. Nicht, dass weil mir die Leute mir die Bude einrennen, sondern weil ich auch einfach Zeit mit meiner Familie, mit meinen beiden Kindern verbringen möchte.
Ja.
Weil diese Zeit, die man hat mit den Kindern, gerade in diesem Alter, 2 und 4, das ist so kostbar und das ist so aufregend und interessant. Die lernen jeden Tag mehr dazu. Und deswegen habe ich gesagt, ich hole mir jetzt einfach Hilfe. Aktuell bin ich auf der Suche nach einer Minijobberin oder Minijobber. Und das mache ich. Und insgesamt habe ich auch jemanden gefunden, der mir das Gender, das tut mir leid, ich bin noch am Lernen. Sie nimmt mir auf jeden Fall einiges ab und das ist für mich total, total wertvoll, dass ich mich auch auf andere Sachen konzentrieren kann.
Und wie sieht dann sozusagen deine Arbeitswoche aktuell aus? Also sind deine Kinder, dürfen die in die Kita gehen? Wie viel Zeit am Tag hast du für dein Herzensprojekt und wie viel Zeit für deine Herzenskinder sozusagen? Wie sieht das bei dir aus?
Aufgrund, dass ich in Elternzeit bin, habe ich eh nur eine begrenzte Zeit, die ich arbeiten darf. Und die versuche ich dann halt auch aufzuteilen. Und es ist so, dass ich morgens meinen großen Sohn in den Kindergarten bringe. Momentan darf ich. Ich war ja auch lange Zeit im Lockdown, aber dadurch, dass ich Hygieneartikel verkaufe, darf ich ihn hinbringen. Und ich bringe ihn auch nur 3 Tage die Woche hin und die restliche Zeit ist er zu Hause. Wir gucken natürlich auch, wie die Zahlen sich entwickeln, wenn das jetzt recht gefährlich ist. Entschuldige, mein Sohn ist gerade aufgewacht.
Ja, das ist süß. Guck mal ganz in Ruhe. Ich notiere mir das mal.
Während Jen ihren mütterlichen Pflichten nachkommt, nutze ich die Gelegenheit an dieser Stelle, euch einmal daran zu erinnern, dass der Code Mumpany bei Everyfood immer noch gültig ist und zum anderen, dass am Ende dieser Folge wir noch einen kleinen Rabattcode für die Produkte von Jens eigenem Baby Omarka preisgeben. Also bleibt dran!
Okay, also morgens bringe ich beide Kinder in den Kindergarten, wobei der Kleine bei mir ist, der hat noch keinen Kindergartenplatz. Und dann bin ich tagsüber damit beschäftigt, mich um meinen Sohn zu kümmern und Essen vorzubereiten, zu lesen. Ab und zu, wenn es mal passt, nehme ich mal ein Gespräch entgegen. Muss dir vorstellen, früher habe ich zum Teil Meetings gehabt, während ich meinen Sohn gewickelt habe, weil halt gewisse Entscheidungen getroffen werden mussten. Ja. Und in der Zwischenzeit wissen aber auch alle, dass ich ein Kind oder zwei Kinder habe und sind da total entspannt, wenn ich mal sagen muss, ich muss das Telefonat beenden, weil mein Sohn jetzt gerade mich braucht.
Ja.
Und nachmittags hole ich dann den Großen ab und arbeiten kann ich dann abends, wenn mein Partner dann wieder zu Hause ist und sich dann um beide Kinder kümmern kann. Und dann bin ich halt im Büro und muss dann halt die Bestellung packen, dann E-Mail schreiben, hoffen, dass ich noch jemanden vielleicht telefonisch erreiche. Und ich bin aber total dankbar für meine Partner, für meine Geschäftspartner, weil die nehmen wirklich zum Teil Rücksicht auf mich und legen dann Telefonate dann halt nach 17 Uhr an. Also, dass man dann sich noch unterhalten kann und gewisse Sachen dann auch entscheiden kann.
Ja, verstehe. Wenn du jetzt so die Erwartungshaltung zum Selbstständigsein vergleichst mit der Realität, hast du es dir so vorgestellt?
Absolut nicht, nein. Ich bin da völlig naiv rangegangen. Ich meine, es ist auch so, ich habe noch so dieses Kindliche in mir, wett schon, ach, das möchte ich machen, machen wir es einfach. Und das möchte ich mir auch bewahren. Und ich habe gedacht, ja, du hast ein Produkt, du gründest. Und dann, okay, aber was ist mit der Webseite? Okay, dann, du hast ja schon mal einen Blog gemacht, das wird schon hinhauen.
Ja.
Und dann war es schwierig. Und und dann irgendwann launchst du und dann Lockdown und du denkst so, Mist, was mache ich denn jetzt? Es ist keiner da, mit wem du dich austauschen kannst. Dann hast du gelauncht und dann kommen ein, zwei paar Bestellungen rein und dann fällst du so in so ein Loch und du denkst, damit, das hat mir keiner gesagt, dass auch diese Höhen und Tiefen mitschwingen, dass mein Mindset total positiv getrimmt sein sollte, im besten Fall. Das hat mir auch keiner gesagt. Oder das sind so Sachen, die habe ich erst hinterher realisiert und habe gedacht, ich habe zwischenzeitlich gedacht, aber bin ich depressiv?
Ja,
was ist hier los? Aber dass das normal ist, das ist so Sachen, die du im Internet auch nicht so auf den ersten Blick findest, wenn du dann recherchierst. Erst wenn du dich mit anderen Gründerinnen unterhältst, dass es dann heißt, nee, das habe ich auch, das ist völlig normal.
Ja. Und da in diesen Situationen tut der Austausch so gut.
Total. Also, und das ist das, was ich auch jedem sagen würde, wenn mich jemand fragen würde, was wäre dein Tipp? Such dir auf jeden Fall eine Mastermind-Gruppe oder andere Gründer, Gründerinnen und tausch dich aus. Das ist so wichtig.
Mhm. Mhm. Was sind so für dich die größten Herausforderungen an der ganzen Situation, Kinder und Unternehmen zu balancieren?
Ja, dadurch, dass ich ja nie wirklich geplant habe, war meine größte Herausforderung, dass ich angefangen damit, dass ich zuerst nur ein Produkt hatte und festgestellt habe, dass es auf meiner Internetseite nicht gut aussieht und dass ich noch mehr Produkte haben muss. Dann der Anspruch, meine Produkte sollen aber multifunktional sein, weil ich auch als Mutti nicht viel Zeit habe, zig Produkte im Haushalt zu haben. Und deswegen wollte ich auch was kreieren, was halt multitalentiert ist. Das war eine Herausforderung. Das dann auch wieder meinen Hersteller zu verklickern, war eine Herausforderung. Dann auch, mit den Kindern insgesamt selber geduldig zu sein, zu sagen, tagsüber bin ich Mama und abends bin ich erst Omarka, Geschäftsfrau. Wenn ich die Tür hier aufmache und zumache, dass ich dann die Jen bin, die hier halt ein Unternehmen gründet. Das war schon immer, am Anfang war es noch schwerer und jetzt ist es leichter geworden, nicht gleich alles stehen und liegen zu lassen, wenn dein Kind weint, weil du weiß, dass er gut versorgt ist. Weißt du, der Papa ist doch da. Der kann das doch genauso abzugeben. Das musste ich lernen. Nicht gleich unruhig zu werden und zu sagen, es ist alles gut, der Papa ist da und der macht das genauso gut. Also das war für uns alle, glaube ich, ein Lernprozess. Und auch für meinen Partner, dass er gesagt hat, oh, wow, der hielt mich am Anfang für lebensmüde. Auch er hat gesagt, das wird nicht hinhauen. Und auch dagegen anzuschwimmen, zu sagen, ich mache das jetzt aber, ich möchte das ausprobieren. Weil, wer weiß, nach 40 Jahren würde ich mich dann immer fragen, was wäre wenn? Und das wollte ich nicht.
Ja. Ja. Und wie würdest du heutzutage die Herausforderung der Chancengleichheit bewerten? Also sowohl Frauen zu Männern in dieser Businesswelt als auch Hautfarbe zu Hautfarbe?
Ja, also es war von Anfang an schwierig. Also wenn du, ich habe mich mit vielen Schwarzen unterhalten und irgendwie haben wir das gleich alles durchlebt. Es hieß immer, du musst besser sein, du musst immer mehr geben. Und ich habe nie das irgendwie verinnerlichen wollen. Aber am Ende des Tages haben meine Eltern in dem Zuge wirklich recht behalten. Ich muss immer mehr geben. Mein Wunsch ist es, dass zum Beispiel meine kleine Schwester oder meine Kinder irgendwann in einen Drogeriemarkt gehen können und Produkte finden für ihre Haare. Und vielleicht sogar auch Omarka, das wäre natürlich großartig. Ja. Und das zu erreichen, ist eine super Hürde. Ich rufe oft bei Einzelhändlern an und frage, ob sie Interesse haben, meine Produkte reinzustellen. Das Erste, was ich zu hören kriege, aber wir haben keine Afro-Kunden. Also keine Laufschaft, sagt man Laufschaft? Oder keine Kunden mit Afrohaaren. Kundschaft mit Afrohaaren. Und dann sage ich, ja, aber meine Produkte sind auch für lockige Haare kreiert. Ja, nebenan gibt es einen Afro-Laden, geh doch dahin. Weißt du, das kriege ich so oft zu hören und auch diese, sich davon nicht runterziehen zu lassen und trotzdem weiterzumachen, ist manchmal wirklich schwierig.
Ja.
Ich habe dann irgendwann eine Mail bekommen und dass eine große Drogeriekette Interesse hätte, meine Produkte aufzunehmen. Zuerst habe ich gedacht, das wäre ein Spam. Und das sind dann wieder so Momente, wo ich dann denke, wow, es klappt dann doch. Es war kein Spam und jetzt sind meine Produkte im Online-Geschäft von der großen Drogeriekette. Und das ist so ein Erfolgserlebnis, was mich dann antreibt und sagt, vielleicht gibt es dann doch irgendwer da draußen, der Lust hat, Omarka in sein Sortiment aufzunehmen. Weißt du?
Ja.
Also aufgeben ist für mich keine Option, sondern ich mache da auf jeden Fall weiter. Aber es ist schwierig. Ich glaube, als Frau sowieso und dann noch als Schwarze ist es noch mal schwieriger für mich gefühlt. Und das Thema Rassismus schwingt halt immer mit Ignoranz. Und ja, erst letztes Jahr mit dem Tod von George Floyd ist uns die Tür so ein bisschen mehr geöffnet worden. Das Wort Diversität ist in den Köpfen mehr verankert worden. Aber es ist schon schwer. Also es ist so schwer, dass ich, wenn ich beim Einzelhandel anrufe, dass ich anders anfange und nicht sage, ich habe Produkte für Afro, sondern ich erzähle dann von lockigen Haaren und irgendwann bringe ich dann meine Wurzel mit rein, wobei das eigentlich keine Rolle spielen sollte.
Nee, eigentlich nicht. Ich hoffe sehr, dass diese schlimmen Vorfälle, die ja sich bündeln, auch letztes Jahr gerade, wirklich auch nachhaltig was verändern und nicht das Ganze wieder abebbt als Bewegung. Man muss
das ist total wichtig.
Jeden Tag dafür arbeiten.
Ja, das ist total wichtig. Ich habe auch für mich gemerkt, dass ich das auch für mich selber zu lange hingenommen habe und akzeptiert habe, dass es so ist, ne? Dass Diversität halt nicht gelebt wird. Deswegen ist es mir wichtig, einfach lauter zu sein und meine Plattform auch zu nutzen, um auch Black Businesses zu unterstützen und auch zu sagen, also auch wenn wir Produkte haben oder Dienstleistungen, die sind für alle da, egal welche Wurzeln dahinter liegen. Und ja, also das ist so mein Ziel und auch mein Wunsch.
Das klingt fast so, als ob die ganze Marke Omarka auch für deine eigene Selbstliebe einiges getan hat und tut. Wie würdest du das bewerten? Ist das wie so eine Art Selbstheilung auch? Oder?
Ja, also es ist so krass, weil das war mir am Anfang nicht bewusst, dass das so eine Reise ist, zu mir selbst, eine Selbstheilung, Selbstakzeptanz und ja. Es ist eine wunderschöne Reise mit Höhen und Tiefen, die auch noch lange weitergeht und ich lerne jeden Tag mehr dazu. Angefangen damit zu sagen, ich bin schön, so wie ich bin, mit meinen Haaren und bis hin zu, ja, ich bin in der Lage, Produkte zu kreieren, die anderen auch dieses Lebensgefühl, Lebensqualität wieder mitschwingen. Ich habe eine Kundin gehabt, die hat jahrelang ihre Haare getragen, aber meistens zu, Entschuldigung.
Ja.
Und durch eine Freundin von ihr ist sie auf Omarke aufmerksam geworden. Sie hat mir ein Foto geschickt und schrieb mir, meinst du, deine Produkte können mir helfen? Ich bin völlig verzweifelt.
Ja.
Da habe ich ihr gesagt, du kannst es gerne ausprobieren. Aber natürlich kann ich dir nichts versprechen. Am Ende sind Haare, jedes Haar reagiert halt auch anders auf Haarprodukte. Aber ich habe die Haare speziell für deinen Lockentyp kreiert. Woche später kriege ich ein Foto. Ich sage, wer ist denn das? Dann sagt sie, ich bin es. Ich sage, das ist nicht dein Ernst. Ein ganz anderer Typ, Nora. Ein ganz anderer Mensch, die sagt, du hast eine Lebensqualität. Ich gehe raus mit meinen Haaren und jeder sagt, wow, es ist unfassbar. Und das hat mir, das war direkt am Anfang, das hat mir die Motivation gegeben, dass ich auf dem richtigen Weg bin.
Ja, das glaube ich. Mehr geht ja gar nicht.
Das ist unfassbar. Also wirklich dieses Foto, das ist schade, dass man im Podcast keine Fotos sehen kann, aber dieses Vorher-Nachher-Foto, es war
schön. Erzähl doch nochmal ein bisschen genau, was du für Produkte mittlerweile kreiert hast. Also was bietet Omarke an, was umfasst Omarke, für wen ist das was? Wenn ich jetzt sage, ich möchte das auch ausprobieren, was sollte ich wohl als erstes kaufen oder benutzen?
Ja, also ich habe mittlerweile ein festes Shampoo auf den Markt gebracht, was ich dazu sagen wollte. Jedes Produkt hat einen Hauch von Afrika und das war mir wichtig.
Ja.
Also das heißt, ich habe dann Arganöl drin, Moringa, Shea Butter und das soll eine Hommage an meine Wurzeln, an meine Oma sein, damit sich der Kreis auch für mich schließt.
Ja.
Und deswegen habe ich halt diese Bio-Inhaltsstoffe auch drin, die deinen Haaren die notwendigen Nährstoffe verleiht, die es braucht, um halt so ein Balance zwischen Protein und Feuchtigkeit zu bilden. Genau. Du bekommst bei mir ein festes Shampoo für lockige Haare und Afrohaare und dann den Conditioner. Das ist ein 2-in-1-Conditioner. Den kannst du im Haare drin lassen, nachdem du die Haare mit dem Shampoo gewaschen hast, ausspülen oder drin lassen, nachdem du den ausgespült hast und du merkst, du brauchst noch ein bisschen extra Pflege und möchtest deine Haare stylen, dann kannst du noch drin lassen. Das ist dir überlassen.
Oh, und wenn du angenehm, sogar, das liebe ich.
Ja, also wenn du sogar dann eine Haarkur machen möchtest, könntest du auch im DIY-Verfahren ein bisschen Arganöl, was du auch bei mir im Shop bekommst, reintun und dann hast du in dem Conditioner, dann hast du halt eine tiefer gehende Haarkur und dann lässt du die Haarkur 20, 30 Minuten auf dein Haar, packst da nochmal ein bisschen Wärme hinzu und dann hast du deine Haare gepflegt. Also du merkst total den Unterschied wie von vorher zu nachher und dann bekommst du, wie gesagt, das Arganöl ist super für Haare, für Nägel, für deine Haut. Und ja, dann habe ich noch 2 Haarseiten im Sortiment für diejenigen, die sagen, oh, ich habe jahrelang eine Haarseife benutzt und möchte eigentlich auf ein festes Shampoo umsteigen. Ich möchte lieber bei der Haarseife bleiben.
Mhm.
Dann bekommst du auch eine Haarseife für schuppiges Haar, wenn du zu Schuppen neigst. Das hilft dir dabei, die Schuppen einzudämmen oder zu kontrollieren, zu minimieren. Und dann bekommst du auch die duftfreie Variante, wenn du sagst, ich habe eine sensible Kopfhaut und möchte auch was für mein Kind benutzen. Die duftfreie Variante ist sehr minimalistisch mit ganz, ganz wenigen Inhaltsstoffen. Shea Butter, Mandelöl und Aprikosenkerne ist da drin. Und ja, da habe ich halt die Allergiker dann auch nochmal abgeholt.
Ja, okay. Und wie gesagt, alles auch für die Kids zu benutzen. Man muss sich keine Sorgen machen, wenn die, also meine Tochter liebt natürlich in der Badewanne sämtliche Fläschchen und Döschen und Tübchen aufzumachen und das am liebsten direkt zu inhalieren. Da muss man sich bei deinen Produkten keine Gedanken machen.
Nein, du musst dir gar keine Gedanken machen, wobei ich auch selber Mama bin und immer sagen würde, solange es geht, ohne Produkte die Haare zu pflegen. Arganöl ist super für die Haare, aber sobald es mit dem Conditioner losgeht, würde ich sagen, ab 2 Jahren, weil vorher kommen die Kinder auch nur mit Seife vielleicht, wenn du meinst, du brauchst eine Seife mit der duftfreien Variante und mit Arganöl aus. Und ab zwei, wenn die Kinder dann im Kindergarten sind und die Haare mehr beansprucht werden und du mehr Sachen aus den Haaren entfernen musst oder und dann wieder die Feuchtigkeit zurückzuführen, dann geht das natürlich auch mit dem Conditioner. Okay. Meine Produkte sind Naturkosmetik zertifiziert und vegan und natürlich, aber trotzdem empfehle ich jeder Mutti oder auch jedem Vater, solange es geht, halt die natürliche Haarpflege beizubehalten und dann auf Naturkosmetik umzusteigen, wenn mehr gebraucht wird.
So, und wo findet man all diese Produkte?
Tatsächlich bei mir im Online-Shop, den ich dann nach monatelanger harter Arbeit kreiert habe oder auf die Beine gestellt habe. www.omaka.de ist der Online-Shop und man findet mich auch auf Instagram. Auch omaka.de ist mein Instagram-Handle und auf Facebook ist Instagram, Facebook omaka.de, da findet man mich auch. Und natürlich auch per E-Mail, wenn man irgendwie Fragen hat. Also ich helfe gerne weiter und auch auf meiner, in meinem Shop findest du ganz viel Mehrwert. Ich habe einen Blog, wo ich regelmäßig Haarpflegetipps gebe und
Genau, wollte ich nämlich auch nochmal sagen, also ich schreibe alles in die Shownotes und in die Beschreibung und es lohnt sich wirklich, da auch mal einfach querzulesen, was du so erarbeitet hast, weil man nimmt eine Menge mit. Also das Wissen ist wirklich vorhanden und ich glaube, das kann nicht schaden, da einfach mal auch zu hinterfragen, was man bisher so seinen Haaren angetan hat und was man vielleicht anders machen kann.
Dankeschön. Ja, also das ist das Ziel, einfach zu helfen und Freude zu verbreiten, die Lebensqualität zu erhöhen.
Also. Ja. Jen, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für diese irre Geschichte.
Ich danke dir.
Ich wünsche dir ganz viel Erfolg weiterhin. Ich werde dich begleiten sozusagen.
Dankeschön.
Wünsche dir jetzt ein schönes Wochenende mit deinen Jungs.
Danke, das wünsche ich dir auch. Und ja, danke, dass du mir die Plattform gegeben hast, mich vorzustellen. Danke, dass du mir ein Safe Place kreiert hast.
Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Sehr gerne. So, und wie versprochen, als allererstes einmal der Code, mit dem es 10% Rabatt auf die erste Bestellung ohne Mindestbestellwert gibt. Einfach online auf www.omaka.de den Code THEMUMPANY in einem Wort geschrieben eingeben und losshoppen. Auf www.omaka.de finden alle Lockenköpfe unter euch eh noch eine ganze Menge Tipps und Tricks der richtigen Haarpflege. Von daher, vorbeischauen lohnt sich. Dieser Code gilt bis zum 11.07.2021. Viel Spaß und bis dahin, eure Nora.